ist nicht tot.
Hier ist die monatliche Ausgabe der Weinflaschen, worin der Holger und der Christoph zusammensitzen, über Wein reden. Und zwar ist die Sendung mit dem Christoph.
Und dem Holger.
Ich war verreist.
Ausnahmsweise. Ich auch.
Oh, ja, aber du hast dann immer so diese, ja, ich war in Australien drei...
Nee, Portugal.
Boah. Ja, auch scheiße. Ist auch nicht nett. Dann erzähle ich erst meins, das ist kleiner,
glaube ich. Ja, genau.
Ich war bei Christian Stahl in der Nähe von Bad Mergentheim.
Auernhofen,
genau.
In der Nähe vom Taubertal.
Genau.
In Franken.
In Franken. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon Weine von ihm hier, von Christian. Und ich stehe so in lockerem Kontakt, seit ich den kennengelernt hatte da in Franken vor 2 Jahren, stehen wir so in lockerem Chatkontakt, so mal hier, hallo, wie geht's, bla bla bla. Und irgendwann meinte halt, ja, kommt doch mal vorbei, koch ich was Schönes und dann setzen wir uns hin und trinken ein. Mhm. Ich so, ja, hat sich ewig nicht geklappt, weil ist ja dann doch, ne, muss ja doch ein ganzes Wochenende Zeit haben, blablabla. Und dann haben wir es jetzt kürzlich geschafft, mal runterzufahren nach Auernhofen.
Aber ich glaube, der wohnt gar nicht mehr in Auernhofen, ne? Der ist irgendwie umgezogen, habe ich gehört.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob der da wohnt oder nicht. Okay. Jedenfalls,
Auf dem Weingut.
Wir waren auf dem Gut, genau. Mhm. Und ich dachte halt so, ja, dann fahren wir halt runter, hocken uns mit dem hin, irgendwie kocht er was, er kocht eine Kleinigkeit, wir setzen und saufen ein und erzählen. Kommen da so an. Erstmal so großer Gastraum, Hochzeit. Ich denke so, hui, was ist denn hier los? Naja, ist ja egal. Wir wollten ja mit Christian und Frau so rumsitzen und einen saufen. Sagt der Vater, hat uns abgeholt aus dem Hotel, mit so einem uralten Auto. Meinte, ja, hier, ihr müsst da hinten rein. Wir dann da hinten rein, eingedeckt. Also war halt richtig amtlich eingedeckt. Und es saßen da auch noch 8 andere Damen.
Da waren
so 2 Tafeln und da saßen an der einen Tafel saßen 8 andere Damen und an unserer Tafel waren nur 4 Gedecke. Haben wir uns dann hingesetzt, da setzte sich dann später noch ein anderes Paar dazu. Stellt sich raus, der hatte gar nicht vor, irgendwie ein bisschen was zu kochen und wir setzen uns an den Küchentisch und saufen ein und erzählen was, sondern der kocht da. Und zwar...
Ja.
Hätte
ich dir sagen können.
Ja, hast du aber nicht. Ich habe aber auch nicht gefragt.
Ich dachte, du wärst halt besser informiert.
Nee, ich habe echt gedacht, fährst mal mit deinem Kumpel Christian vorbei und isst eine Stulle und trinkst ein Glas Wein. Und dann sitzen wir da so.
Der ist fürs Fleisch zuständig.
Was zum Teufel ist denn hier los, haben wir dann zuerst gedacht. Und dann haben die da angefangen aufzufahren. Und das ist halt so richtig so auf so, wie nennt man das denn? So, also so mit Schäumchen und Kügelchen und gebeizt und
Sous-Vide.
Also richtig
ambitioniert.
Ambitioniertes Essen. Also das ist ich sag mal, in Sterneläden habe ich jetzt auch nicht so viel Schlechteres gekriegt, muss ich echt mal sagen. Ich
war jetzt auch Besseres,
nicht so
meinst du?
So viel Besseres, ja. Ich war jetzt auch noch nicht so auf den Sterneläden,
zwingend.
Muss ich sagen. Aber
da kann man auch schnell mal enttäuscht werden. Also
das stimmt.
Ist jetzt nicht.
Aber ich war total geflasht. Also es war halt richtig geiles Essen, was der da zusammengekocht hat. Und und dann halt so schön Weine von seinem eigenen Weingut, was dann auch noch das perfekte Pairing war. Also ich habe noch nie ein durchgehend so gutes Pairing erlebt, was vermutlich daher kommt, dass er erst seine Weine macht und sich dann das Essen ausdenkt. Und alle anderen denken sich ja erst das Essen aus und dann kommt der Sommelier und guckt, was passt dazu.
Hat er alles gekocht oder normalerweise teilen die sich das ja? Also die sind ja, glaube ich, zu dritt und normalerweise ist er fürs Fleisch zuständig und die anderen beiden machen irgendwie den Rest. Aber
ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls war das sehr bizarr und wir hatten kaum Zeit, mit ihm zu quatschen. Ja, und dann stellte sich noch raus, dass 2 von den Brautjungfern, die Liebste ist ja da in der Nähe zur Schule gegangen. Und dann stehen wir da draußen so rum, sagt sie, hier die beiden da hinten kenne ich, mit denen war ich in der Schule.
Echt?
Und dann haben wir uns noch ein bisschen auf diese Hochzeit eingeschmuggelt. Und da so ein bisschen rumgelungert und geguckt und noch einen gezwitschert. Und irgendwann meinte Christian dann, aber wir sollten jetzt mal damit aufhören, weil hinterher gibt's dann immer so Mails. Oder was waren das denn eigentlich für Leute, die da noch zuwillig so? Ja. Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, also Christian Stahl macht nicht nur, wie ich finde, ganz, ganz tolle Weine, sondern Christian Stahl macht auch ganz, ganz tolles Essen. Und da kann man ohne weiteres mal hinfahren und sich beköstigen lassen. Allerdings ist das, glaube ich, mit Reservierung.
Ja, genau, das ist mit Reservierung. Es ist jetzt kein öffentliches Restaurant sozusagen.
Nee, einfach hinfahren geht nicht.
Das ist ja vor allen Dingen für Veranstaltungen, ne? Für größere Veranstaltungen.
Ja, er sagte, der hat jedes Wochenende 2 eigene. Hochzeiten. Jedes Wochenende hätte er 2 Hochzeiten, sagte er. Also schon
Wahnsinn,
enorm.
Ne?
Ja. Und ey, echt geiles Essen. Also, hier, 5 Gänge
mit. Ich glaube, damit kannst du auch ordentlich Asche verdienen.
Meinst du?
Jedes Wochenende 2 Hochzeiten.
Ach so, ja, klar. Das ist eine Gelddruckmaschine, würde ich
sagen. Mit den eigenen Weinen und dem Essen auf dem Niveau, das ist schon super.
Ich guck gerade auf der Webseite, XXL Schnitzel Wiener Art mit Pommes, 4,50 Euro. Dahinter so ein Stern, bei Christian Stahl, dahinter so ein Sternchen.
Ach so.
Weißt du, dieses Seriositätssternchen, ne? Ist ja immer, ja, wenn irgendwo Preise sind mit Sternchen, weißt du ganz genau, okay, ist viel teurer. XXL Schnitzel Wiener Art mit Pommes 4,50. Sternchen gibt's bei uns nicht. Ja. Menüvorschläge. Hausgebeizter orangemarinierter Lachs mit Limonenpetersiliensalsa und infundierten Gurken. Infundierte Gurken.
Infundiert.
Ach, nee, lass mal. Nee, heute mal keinen Beischlaf. Ich bin ein bisschen infundiert. Fenchelschaumsüppchen, gebratene Jakobsmuschel, rosa gebratener Hirschkalbrücken und so weiter.
Kuben, würde ich auch nehmen jetzt.
Mit Kubenpfeffer aromatisierten Knuspernüssen.
Kubebenpfeffer.
Was? Kubebenpfeffer, stimmt. Kubenpfeffer hätte ich auch komisch. So, eckige Pfefferkörner ist ja auch ein Ding. Es gab mal eine Donald Duck-Geschichte, da gab es nur eckige Eier. Da waren die auf so einer komischen Insel, wo es nur Eier gab und die waren eckig.
Ja. Aha.
Ja, jedenfalls hiermit
sagen. Es gab sowas auch mal beim Yps, glaube ich, irgendwie.
Eine so eckige Eiermaschine, Eier. Ja, die hatte ich. Das war total cool. Das hat super funktioniert. Du hast halt, das war halt so eine Kiste.
Echt?
Ja, ja. Das war so eine Kiste, halt einfach so ein Würfel, ne? Ein Würfel oben mit dem Deckel, den du festmachen konntest. Hast halt ein Ei gekocht und hast dann das heiße Ei in diese Kiste getan und dann den Deckel runtergemacht bis zu einem bestimmten Grad und dann festgezurrt und während das erkaltet ist, ist das dann halt in Form gegangen, das Ei. Das war schon ziemlich lustig. Ja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, fahrt alle zu Christian Stahl auf den Winzerhofstall. Das lohnt sich echt. Also ich bin sehr.
Ja, schön.
War das kostet,
ich war ja schon mal da. Ich war aber ja im November 2014 war ich mal da. Ja, in Auernhofen.
Ja, sehr schön. Also wirklich, ich bin echt, echt hingerissen. Und von seinen Weinen bin ich ja sowieso hingerissen.
Mhm.
Ja. So, und du warst also in Portugal. Dann lehne ich mich jetzt zurück und leide still.
Ach ja, ich war in Portugal. Deswegen hatten wir, ich dachte ja, wir machen mal so ein Portugal-Special. Ich war zwar in einer anderen Region als da, wovon wir jetzt trinken, aber in der nächsten Sendung trinken wir dann aus der Region, wo ich war. Also erst war ich in Frankfurt bei einer Veranstaltung von Neuseeland-Wein. Da habe ich so eine sogenannte Masterclass gemacht, also ein bisschen was über neuseeländische Weine erzählt.
Was heißt das genau, Masterclass? Auskenner steht vorne und erzählt was.
Für Fachpersonal, also für Fachleute, sozusagen eine so eine einstündige, anderthalbstündige Veranstaltung, wo ich 10 Weine präsentiert habe und sozusagen anhand dieser 10 Weine versucht habe, den neuseeländischen Weinbau zu erklären. Und zwar anhand der Reise, die ich auch gemacht habe, um es ein bisschen plastischer und anschaulicher und persönlicher zu machen. Das hatte ich schon mal letztes Jahr in Hamburg gemacht und das war eine sehr schöne Veranstaltung und diesmal in Frankfurt auch. Bis auf die Tatsache, dass irgendwie die No-Show-Quote so brutal hoch war, dass man sich darüber echt nur ärgern kann, aber das scheint irgendwie mittlerweile immer häufiger vorzukommen.
Wieso müssen die dafür nicht zahlen oder was?
Nee. Das ist eine Veranstaltung, die sozusagen die Aussteller sehr viel Geld kostet. Also
ja.
Da waren verschiedene neuseeländische Weingüter. War so eine kleine Messe sozusagen, ne?
Okay.
Von 15 Weingütern oder deren Importeuren. Und das war da auch gut besucht da in einem Raum, aber eben auch nicht so viel wie angemeldet waren. Und dann gab es eben war eben für 3:15 Uhr diese Masterclass angesetzt und da waren dann halt deutlich weniger als angemeldet waren.
Ja, die sind halt alle satt.
Das ist halt schade. Die sind satt irgendwie.
Das ist irgendwie, kostet nichts.
Meinen auch nicht, es wär notwendig zu stornieren, weil ich kannte noch Leute, die wären gerne hingekommen, aber es war schon sozusagen überbucht und irgendwann ist dann halt auch Schluss und die sind dann halt nicht gekommen und das ist schon ärgerlich, ne? Und das findet ja immer häufiger statt. Also da ist es nur ärgerlich, aber bei anderen ist das eben auch existenzbedrohend. Ne? Ja. Also ich hab dann irgendwie von einem gelesen, der in einem Restaurant saß letzten Montag oder so. Da ist es ja eh schon ruhiger und die hatten sich darüber gefreut, dass sie einen 8er- und einen 6er-Tisch besetzt hatten, also reserviert hatten und die sind beide nicht gekommen. Und das ist schon krass, ja. Also ich meine,
also und dann musst du es halt auch bezahlen oder wie? Oder also.
Nee, das ist ja, nee, also es gibt zunehmend Restaurants, also jetzt gerade auch in der gehobenen Sterneküche, ich weiß jetzt nicht, hier Kevin Fehling oder so, hier mit The Table in Hamburg, da gibst du vorher deine Kreditkartennummer ab, ne?
Ja.
Und das finde ich auch richtig, ja.
Ja.
Weil der hat 12 Plätze, ja. zweimal 12 Plätze am Abend, und wenn der die nicht alle voll kriegt, dann arbeitet der nicht sozusagen nicht in schwarzen Zahlen. Ja?
Oh, das ist natürlich scheiße.
Ja, das ist überall so eigentlich. Ja.
Also, echt? Also ich meine, mir hat immer wenn ich mal frage, sagen die meistens, na ja, also so, ich habe 30 Plätze oder sowas, das habe ich schon häufiger gehört. Ich habe 30 Plätze, wenn ich 18 verkaufe, sind wir plus minus null. Oder irgendwie sowas.
Ja, okay. Aber vielleicht, wenn einer rausfliegt, ist es vielleicht ist nicht. Aber
das, na, was ist, halt auch das Problem,
auf einem Drei-Sterne-Niveau zu kochen, ja, das ist einfach so aufwendig, dass du dass du schon die Bude eigentlich voll haben musst. Viele Drei-Sterne-Küchen sind ja auch in Hotels oder die würden für sich alleine gar nicht wirtschaftlich arbeiten, sondern die sind irgendwo angeschlossen.
Ja.
Ja. Und wenn du sowas machst wie Kevin Filling eben hier in Hamburg, also sozusagen ein eigenes Restaurant aufmachst mit dem Anspruch, 3 Sterne zu bekommen, was er auch direkt bekommen hat hier,
ja,
dann musst du das extrem gut durchkalkulieren, ja. Oder
naja, vor allen Dingen, wenn du 12 Plätze hast und hast 12 Reservierungen, dann bereitest du in der Küche ja auch alles auf 12 Gäste vor.
Ja.
Das heißt, der schmeißt im Zweifelsfall dann auch die Hälfte einfach mal weg, ne?
Genau, und das machen im Zweifelsfall andere auch, wenn die jetzt wissen, da sind ein 6er und ein 8er Tisch belegt, dann kaufen die dafür auch ein.
Ja, klar.
Ja.
Ja, das ist schon assi.
Extrem
ist
echt asozial, ne? Also jetzt gerade in Restaurants, da denken die Leute nicht drüber nach und dann gehen die einfach nicht hin, oder ich habe mir jetzt das ja auch schon passiert. Also wenn dann noch weiß, allein bei dieser Herkrets-Veranstaltung in Berlin, wo dann am selben Tag noch 3 Leute abgesagt haben, ja. Ja, so, ne? Wie auch immer.
Ja, das ist wirklich so eine komische Konsumentenmentalität. Ja, ich nehm's mal mit, ich muss ja nicht hin. Das ist so dieses, weißt du, ja, absagen kannst du ja immer noch. Ja, kannst du, aber vielleicht 3 Tage vorher oder sowas. Ich meine, krank werden kann ja jeder mal, aber dieses, wir sammeln so viele Einladungen wie möglich und gehen dann nur zu einer und die anderen können uns mal das. Ich finde das furchtbar. Mhm. Ja. Ja, Portugal.
Genau, Portugal.
Der Chat schreit schon, die haben Durst. Fangen wir ja, jetzt schon ja, mal an. Soll ich schon mal was einschenken?
Genau, schenk doch mal Rot ein. Ich dachte, wir fangen heute mal mit Rot an. Das ist irgendwie...
Hui.
Danach kommt dann nochmal so ein schöner Kick hinten raus mit den Weißweinen. Genau. Ich war in Portugal, aber ich war im Vinho Verde. Das heißt, ich war im nördlichen Portugal.
Mhm.
Oberhalb von Porto. In Porto gelandet, eingeladen vom Regionalverband dort halt, vom Marketingverband sozusagen der Vinho Verde Winzer, um eben mal anzuschauen, was da so passiert. Und das war sehr, sehr spannend. Also ich war 4 Tage da, habe so eine ganze Bandbreite an Vinho Verde mitbekommen und tatsächlich wirklich viel gelernt. Und war da mit einer amerikanisch-kanadischen Gruppe.
Mhm.
Weil die deutsche Gruppe schon im Juli da war, da hatte ich mich ja gerade selbstständig gemacht und hatte ich keine Zeit mitzufahren. Und entsprechend habe ich mich dann da angeschlossen. Das war total nett. Also das gibt dann einfach nochmal so einen zusätzlichen Aspekt. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen anstrengender so, dann die ganze Zeit eben Englisch zu englische Konversation zu betreiben, weil ich halt jetzt nicht ständig mache. Also es ist einfach anstrengender. Aber es war total, total angenehm, weil die auch ja auf diese Sachen immer auch nochmal einen anderen Blick haben. Ne? Die waren ja teilweise irgendwie vielleicht 2-3 Mal in Europa oder so, ne?
Mhm.
Und häufig.
Das ist für die ist das dann also wahnsinnig exotisch, ne? So wie für uns dann irgendwie halt mal nach Kalifornien zu kommen oder so.
Genau, also wir waren halt in Guimarães zum Beispiel, das ist irgendwie eine etwas größere Stadt dort, das ist sozusagen die Geburt, wenn man so will, die Geburtsstadt Portugals, also da, wo Portugal quasi in den heutigen Grenzen entstanden ist, also es war früher mal Königsstadt und irgendwo in der Nähe davon hat irgendwie so die entscheidende Schlacht zwischen Portugal und Spanien, also den verschiedenen Königreichen da stattgefunden und ab diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, war irgendwie vor 1000 Jahren oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe anscheinend nicht gut genug zugehört. Jedenfalls hat sich seitdem Portugal eigentlich in seinen Grenzen nicht mehr verändert.
Vor Hunderten von Jahren, was war das?
Vor Hunderten von Jahren, genau. Ja. Gibt es dieses Land halt schon und hat sich sozusagen ja nur in die Kolonien vergrößert, aber nicht mehr auf dem nicht mehr auf der Iberischen Halbinsel. Ja, und Vinho Verde können wir einfach nächste Sendung so ein bisschen drüber sprechen, weil wir dann auch ein Vinho Verde haben. Mhm. Interessant war das sozusagen, was ähnlich ist zwischen Vinho Verde und dem Gebiet, wo wir jetzt sind, also um Lissabon herum, dass letztlich dieses ganze Portugal, das hatte so um die 250.000 Hektar Rebfläche etwa. Mhm. Das ist so das anderthalbfache von dem, was wir haben. Also ziemlich viel. Mhm. Halt extrem viele Winzer hat. Ja, also
ist auch so sehr kleinparzellig.
Im Vinho Verde-Gebiet, genau, kleinparzellig, ne, irgendwie durch Erbteilung. Also die haben im Vinho Verde-Gebiet haben die etwa genauso viele Weinbauern wie Hektar.
Ja. Oh.
Also quasi hat im Durchschnitt jeder Weinbauer einen Hektar Fläche.
Aber warum machen die da nicht mal eine Flurbereinigung? Ja, wegen Terroir, ne? Jeder will sein Terroir behalten.
Ach, ich weiß nicht, nee, also das hat halt den Effekt, dass es sehr große Genossenschaften gibt, ne? Das verarbeiten. Also die meisten dieser Winzer geben das zu Genossenschaften. Ich denke, das ist in rund um Lissabon eben genauso. Mhm. Und die verarbeiten das eben dann, ne? Und genau. Und was wir jetzt hier haben, ist aber eben kein Genossenschaftswein, sondern der Wein eines Weinbauern, Pedro Marquez.
Hast du eigentlich auch immer, wenn ich spanische Weine trinke, Spanisch lese, höre, irgendwas mit Spanisch oder meinetwegen auch Portugiesisch, das ist jetzt also von der Melodie ein bisschen ähnlich, hast du dann auch immer noch diesen dämliche Fernsehsendung im Kopf mit Bruno Ganz als Privatdetektiv? Caramba, Jaime, du und ich, wir sind vom selben Schlag. Das ist jedes Mal. Und es geht hiermit der Aufruf, der Christoph und ich suchen seit mindestens 20 Jahren Mitschnitte eines ZDF-Sechsteilers oder einer sechsteiligen Reihe, die hieß Tassilo, ein Fall für sich mit Bruno Ganz in der Hauptrolle. Wir würden das gerne nochmal gucken. Also wer das hat, ich bedanke mich mit Wein.
Ja,
selbstverständlich schlecht.
Ich auch. Ich habe auch immer mal wieder nachgeschaut.
Ja, ist nicht.
Aber es ist irgendwann nochmal kurze Zeit später auf Arte gelaufen und dann nie wieder. Nie wieder. Und man findet es auch nirgendwo. Es gibt's einfach nicht mehr. Und es ist, es war wirklich eine sehr amüsante Sache. Also hier, also es war einfach auch sehr gut besetzt. Ne?
Ja, das hat rundherum funktioniert.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, genau.
Tienen usted una habitación doble para tres noches, por favor. Das hat er gesagt, als er bei diesem Wächter durch wollte und der hat ihn dann durchgelassen. Na, kommen wir zum Wein zurück. Der Chat weist gerade auf die Farbe hin, die wirklich sehr, sehr eindrucksvoll ist. Ist ja fast blutrot, ne?
Ja, genau.
Geil.
Es ist fast blutrot, also schon fast tintig in der Mitte, blutrot. Mhm. Und dafür verantwortlich dürfte eigentlich die Torriga Nacional sein.
Das ist die nationale Blutspendeaktion.
Das ist die nationale Blutspendeagentur Portugals. Was halt keiner weiß, ist, dass größere Teile dieser Blutspenden immer in portugiesischen Rotwein fließen.
Ja, darum ist er so rot. Ja. Daher kommt auch der Port. Das wissen auch die wenigsten.
Und das ist Alkoholiker. Deswegen weißt du jetzt auch, warum das eben auch lebenswichtig für Portugiesen ist, dass
natürlich.
Wein
zu trinken.
Weingewerbe verbunden sind auch. Genau, ich glaube 15% etwa der Bevölkerung, die sind irgendwie mit dem Weinbau verbunden, was ziemlich viel ist. Also es ist ein ziemlich wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Ja, wenn die doppelt so viele Hektar haben wie wir, die werden das meiste exportieren, vermute ich mal.
Ja, allerdings witzigerweise zumindest ganz lange Zeit jetzt gar nicht so sehr nach Europa und so, sondern in die alten Kolonien.
Ah.
Also nach Brasilien zum Beispiel. Und in die alten afrikanischen Kolonien. Ganz witzig. Ja. Mittlerweile gibt es, also was Vinho Verde angeht, da war ich ja jetzt nun, da habe ich mir die Zahlen so ein bisschen gemerkt, sind die USA irgendwie wichtigster Abnehmer und Deutschland, glaube ich, sogar zweitwichtigster Abnehmer. Aber ist halt immer noch sehr stark irgendwie verbunden mit den alten Kolonien.
Noch was Wissenswertes. Portugal nimmt weltweit den ersten Rang unter den Korkenherstellern ein. Besitzt 31% der Korkeichenbestände.
Ja. Ja.
51% der Weltproduktion werden in Portugal geerntet. Krass.
Ja. Ja. Und witzigerweise habe ich trotzdem da im Vinho Verde haben wir bei jeder Probe mindestens einen schlechten Korken gehabt.
Ja, natürlich. Dazu sind die die Korken, oder nicht?
Was?
Dazu sind die Korken doch da, dachte ich. Und Schraubverschluss nimmt man, wenn man guten Wein haben will.
Ach so, ja, genau. Ja. Witzig ist, wenn man hier diese drei Flaschen aufmacht, dass er auch zwei verschiedene Korken verwendet. Also zumindest war bei mir im Fossil, den ich ja schon geöffnet habe eine Stunde vorher. Ne,
und wie es sich gehört, du meinst, also ich mach das mal schnell.
Gouveo, den ich auch schon eine Stunde vorher geöffnet habe. zwei ganz unterschiedliche Kork-Qualitäten drin. Ja, das mit dem mit der Korkeiche, also wird wahrscheinlich auch mit den 15% irgendwie mit dabei sein. Also das gehört wahrscheinlich auch mit zum.
So wie bei uns die Automobilindustrie, ne?
Zulieferer. Ja, ja, genau. Wie es denen geht, aktuell weiß ich gar nicht. Also die haben mit Sicherheit mit der ganzen Konkurrenz durch Plastikkorken und Schraubverschlüsse und so weiter auch eine gewisse Krise gehabt. Aber ich denke mal, dass eigentlich immer noch genügend Kork verkauft wird und dass sie eigentlich die Möglichkeit haben müssten, jetzt auch wieder bessere Qualitäten zu liefern. Das war ja irgendwie das große Problem, dass die, ich denke mal, einfach auch zu viel produziert haben. So Korkeiche brauchen einfach auch sehr lange.
Ja.
Ich glaube, eigentlich sollten sie mindestens 10 Jahre nachwachsen,
wow.
Bevor man sie wieder schält. Und wenn man das früher macht, dann ist die Gefahr, diesen TCA, also dieses Trichloranisol drin zu haben, was diesen Korkschmecker verursacht,
ja.
Eben viel höher, ne? Also wenn bei junger Eiche eben höher als, also beziehungsweise bei zu junger Schale. Zu jungen Schälen der Korkeichen ist die Gefahr halt viel höher.
Ich habe mal gehört, dass
mittlerweile hatten.
Ja, ich habe mal gehört, dass mit Korken, also mit Korkeichenkork verkorkten Weinen 3% Ausschuss dabei wären. Stimmt das?
Ja, die Zahl ist wahrscheinlich zwischenzeitlich noch höher gewesen.
Also 3%, jetzt meine ich nicht in der Korkenproduktion, sondern im Wein.
Mit DCA, also mit Korkschmecker, genau. Ja, genau. Und es gab zwischendurch mal Zahlen, dass es irgendwo zwischen 7% und 10% gelegen haben soll. Scheiße. Und Neuseeland und Australien zum Beispiel, die haben, da ist ja die Quote an Schraubverschlüssen extrem hoch, also in Neuseeland bestimmt bei 95%, wenn nicht höher, weil die gesagt haben, wir haben, als wir mit dem Weinbau eigentlich sozusagen wieder angefangen haben in den 80er Jahren, so schlechte Korkqualitäten bekommen, dass wir es halt ziemlich schnell sein gelassen haben. Ja. So, und ja, also ich denke, da ist ziemlich viel schiefgelaufen. Mittlerweile haben diese Korkfirmen auch aufgerüstet, also technisch. Die können mittlerweile auch viele, zumindest die teuren Korken, es gibt ja sehr unterschiedliche Korkqualitäten, die teuren Korken auch checken vorher und auch sozusagen spülen irgendwie mit Hochdruck irgendwie so das Zeug da rauskriegen. Wie genau es geht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind da mittlerweile auch Dinge möglich. Ne? Aber wie gesagt, also ich war jetzt da, selbst in Portugal könnte man ja denken, die Portugiesen kriegen irgendwie den besseren Kork, aber denkst du, ne? Also
ist wie in der DDR.
Ja, genau. So.
Das ist eine gute Sache.
Die Touriga National ist sozusagen, die hat auch so ein bisschen die den Namen, weißt du, wie sozusagen die nationale Sorte ist, also die viertmeist genutzte Sorte in Portugal. Aragonés, das ist die zweite Sorte, die hier auf der Flasche steht. Das ist einer der portugiesischen Namen für Tempranillo. Also sozusagen die wichtige spanische Rebsorte.
Sergio Aragonés zum Beispiel war ja ein berühmter Zeichner im Mad Magazine. Ich wollte auch mal was Schlaues sagen.
Okay. Ja, und Touriga Nacional ist sozusagen die wichtigste Rebsorte für Portwein. Ja, also findet man in ganz Portugal, aber eben vor allen Dingen auch am Douro in der Portweingegend. Ja, und ist eine von, und das macht Portugal eigentlich auch so besonders, eine von ca. 500 Rebsorten, die in Portugal beheimatet sind. Also autochtone Rebsorten. Und das ist schon echt eine ganze Menge. Ne? Also das Land ist ja jetzt nicht so riesengroß und 500 Rebsorten, da musst du erstmal drauf kommen. Also es gibt eigentlich in Mitteleuropa, sozusagen Mittel-Südeuropa, nur Italien und Portugal mit so einer Riesenmenge an autochtonen Sorten, die du an irgendwelchen Ecken des Landes findest. Ja.
Muss der so bitter? Ich finde, der hat was extrem Bitteres. Oder hätte ich den einfach eine Stunde vorher aufmachen sollen, wie es sich gehört?
Ich finde ihn gar nicht bitter. Also ich finde, er hat noch ein spürbares Tannin.
Oh.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht hast du irgendwie eine Flasche, die nicht einwandfrei ist, aber Kork.
Nee, Kork ist es nicht, das kenne ich.
Aber also ich finde ihn schon, also er hat ein gewisses Tannin. Ist aber gleichzeitig relativ weich, finde ich. Also so ein bisschen hefig weich. Und so ein bisschen erdig vielleicht. Aber bitter finde ich ihn jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Chat da irgendwie eine andere Idee zu hat.
Auch nicht, wenn du mal richtig lang spülst. Also ihr habt eine ungeheure Bitterkeit. Meine Fresse. Also ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, okay, der ist kaputt, nee, ich schütte den weg, sondern ich würde den jetzt einfach noch ein bisschen stehen lassen. Aber so...
Ja, vielleicht machst du mal. Also ich habe den jetzt... ich habe den eben auch vor über einer Stunde aufgemacht, also um 7:30 aufgemacht. Also ich würde ihn jetzt eher so beschreiben, dass er etwas herb ist, aber nicht bitter. Also eher so eine herbe Frucht hat, so also eine relativ dunkle Frucht, die aber so ein bisschen erdig mit dabei ist und so ein bisschen...
Der Chat sagt eher würzig wie Lakritz.
Ja, Lakritz finde ich aber gut. Wurzel finde ich ganz gut irgendwie, so ja, Wurzelgemüse vielleicht. Also so ein bisschen vegetabil.
Das rieche ich, ja, aber...
Ja, so ein bisschen Tabak vielleicht mit dabei und dann eine spürbare Säure.
Auch irgendein rotes Obst, also auch in der Nase.
Rotes Obst, ja.
Aber sobald ich den im Mund habe, kriege ich so ein richtig so ein... Irgendwas stimmt nicht.
Okay.
Nee, das kann mal abwarten.
Kann ich jetzt gar nicht behaupten. Ja. Also wer sich wundert, dass irgendwie auf dem Etikett vorne die 2012 draufgeklebt ist, auch hinten drauf und das der Alkohol, der hat den Wein abgefüllt, bevor die Etiketten gekommen sind. Also das heißt, die Etiketten haben sich irgendwie verzögert und dann hat er die 2011er Etiketten genommen und das da draufkleben müssen, damit er irgendwie seinen Wein verkauft kriegt. Das ist irgendwie das die Geschichte einfach zu diesen drei Aufkleberchen auf den Etiketten.
Ja.
Ja. Genau, der apropos Neuseeland, der Weinmacher bzw. der Inhaber des Weinguts, der hat relativ lange in Neuseeland gearbeitet. Mhm. Die Familie hatte schon lange Zeit Weinflächen, hat die dann aber irgendwann verkauft. Und bis auf ganz wenige Parzellen und er ist dann irgendwann von ein paar Jahren zurückgekommen und hat die Parzellen übernommen und dann eben sozusagen angefangen, die auf Bio umzustellen. Also irgendwann Anfang vor 15 Jahren etwa, ja. Und hat sozusagen von Anfang an irgendwie da biologisch gearbeitet. Der kommt jetzt auch also wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mir mal die Liste der Weingüter angeschaut, die in Berlin auf der Raw zu sehen sein werden, also Ende November. Mhm. Gibt es die wieder, also die Naturweinmesse. Mhm. Da wird er wohl auch da sein. Also da habe ich ihn zumindest irgendwie in der Aufstellung gefunden.
Macht einen schönen Pelz an der Backe, finde ich auch eine sehr hübsche Formulierung. Kommt aus dem Chat. Aber dieser bittere Effekt, ich weiß nicht. Der Chat hat das auch nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich eine olle Flasche.
Ja, wäre schade.
Ja, ich lass mal stehen. Ja. Mal gucken. Vielleicht haben wir eine Stunde oder morgen oder sonst was.
Eine Stunde später nochmal drauf zurückkommen.
Genau.
Ich finde den schön. Also das sind ja alles jetzt keine so teuren Weine. Der Fossil, das ist sozusagen der günstigste, den wir jetzt ins Glas schenken können.
Ah, ja.
Der kostet irgendwie 8,90. Ich glaube, der Rote kostet 10,90 und der Godeo, der kostet 14,90.
Das ist für den Roten ist das nicht viel. Also ich merke, was wieder gemeint ist. Das Problem ist tatsächlich wirklich in dem Moment, wo ich ihn im Mund habe, da macht er komische Sachen. Aber dafür, das ist nicht viel, ja.
Ja, also ich finde, das ist ein schöner... das Einzige, was mir im Moment noch zu viel ist so ein bisschen dieses Weichhefige bei dem Wein, was ich irgendwie am Gaumen habe. Aber ansonsten finde ich das schön. Das, also dieses Tanninige, so dieses Pelzige finde ich nicht unangenehm. Ich finde die Würze schön, ich mag die Frucht und ich mag auch die Säure, die da drin ist. Und ich finde jetzt bei dem Wetter auch dieses so leicht alkoholisch Warme so im Hintergrund finde ich eigentlich ganz schön.
Braucht ja was Warmes, braucht der Mensch ja.
Ja, genau.
Oh, der Fossil ist schön. Der hat so ein überreifer mehliger Apfel kurz vorm Gären riecht er. Vielleicht ist auch mit mir was also nicht in Ordnung, weil mir heute Blut abgenommen wurde. Kann ja sein, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht haben wir mir auch irgendwas injiziert.
Aber da musst du dann mehr Rotwein trinken, ne? Weil Rotwein ist ja tonisch, ne?
Stimmt. Außerdem ist das ja aus Blut, gerade wenn es aus Portugal kommt. Hab ich im Internet gelernt.
Ja. bei dem Fossil wird dann auch klar, sozusagen, warum diese ganzen Fossilien da drauf sind. Also damit spielt er ja nun, also ist ja irgendwie Logo, also Capuccia hat dieses
stimmt, da sind ja auch
diese Schnecke, ne? Auf, ja. Hier sind diverse Fossilien
drauf. Also, denn Dendrit oder so ähnlich? Dontodent? Rhododendron?
Dontodent, ja, Dontodent. Und dann, ich glaube, das ganz linke ist Elmex und genau. Daneben ist Aronal.
Also genau,
Aronal, richtig. Aronal, Elmex, Dontodent.
Das Gefächerte, ist es Colgate. Und ja. Rechts, das ist für Kinder das mit dem Himbeergeschmack. den Geschmack mal in ein Getränk machen. Hui.
Heißt das nicht Red Bull? Nee, das ist anders, ne?
Das schmeckt noch schlimmer.
Ja. Weißt du, dass ich seit unserer Red Bull-Erfahrung nie wieder in meinem Leben Red Bull getrunken habe?
Ich schon, und es war jedes Mal irgendwie nicht schön. Aber so schlimm wie unsere Red Bull-Erfahrung war es nicht. Nee, das, also Magenkrämpfe habe ich nicht wieder gekriegt davon.
Okay. Ja, wir waren wahrscheinlich einfach noch nicht alt genug
dafür. Wir waren noch nicht weit genug.
Ja, genau. Also das Interessante an der Ecke ist, also dieses Gebiet Vinha Regional Lisboa oder Lisboa, das hat keinen Ruf jetzt für handgemachte Weine. Weil auch da sozusagen das Problem ist, die meisten Weinbauern haben eben nur diese 1, 2, 3 Hektar, die liefern an Genossenschaften. Die Genossenschaften machen Weine, die keinem wehtun, ja, die machen irgendwie internationalen Stil. Die bauen auch dann Merlot und Syrah und was man so alles kennt an, ja, und machen eben so Allerweltsweine. Mhm. Und es gibt relativ wenig oder nur sehr wenige Winzer in der Ecke, die sowas machen wie er hier. Was schade ist, weil die Ecke eigentlich prädestiniert dafür wäre, weil du hast, das liegt direkt am Meer, also du hast diesen Meereseinfluss sehr stark, was sozusagen ja den Effekt hat, dass du es zwar heiß hast dort, aber eben diese ganze Frische vom Meer kommt. Und nachts das dann ja auch schnell ordentlich kühl wird, was eben für die Frucht der Weine, für den sozusagen den Fruchtgehalt der Trauben sehr positiv ist. Ja? Also zum einen behalten die Säure und zum anderen bauen die eine viel stärkere Frucht aus, wenn die so relativ stark pendeln zwischen Hitze und Kühle. Ne? Und dann haben die halt einen Boden, den du so ein bisschen vergleichen kannst mit Burgund, mit Chablis vor allen Dingen und mit dem unteren Teil der Champagne. Mhm. Ja. Also da, wo wir ganz unten waren, so ne, Mongeux und so noch weiter runter eigentlich. Kimmeridge-Kalk. Also diesen Kalk, wo auch diese ganzen Fossilien drin sind, aber eben sehr stark gepresst, sehr alt. Und hast du eben auch im Sancerre. Also all diese sehr sozusagen von der Aromatik her sehr kühlen, sehr frischen, aber trotzdem sehr tiefen Weine. Ne? Da ist es Chardonnay und Sauvignon Blanc zum Beispiel, ne? Was in Frankreich eben angebaut wird. Hier sind es eben, er nimmt eben extra die portugiesischen Rebsorten dafür.
Ach, schön, ne? Der schmeckt nach Meer. Nicht
die internationalen Rebsorten.
Der schmeckt sogar nach Meer. Das finde ich immer schön, wenn man so das Gefühl hat, da ist doch eine frische Brise durchgezogen.
Ja.
Muss man aber trinken, also spucken, beim Spucken kommt der nicht ganz durch, der Geschmack. Schön.
Ja. Genau. Also das ist sehr mineralisch, ne? Das ist sehr, also ich finde auch, du riechst aber fast schon so ein bisschen dieses Kalkige.
Aber dabei seltsam weich. Also ich finde immer, wenn ich sowas Mineralisches habe, also bei einem mineralischen Wein erwarte ich immer, dass der ein bisschen kantiger daherkommt, aber der ist so, so seidig.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass er einen biologischen Säureabbau gemacht hat, also BSA, ne? Also Umwandlung von Apfelsäure in Milchsäure, was dem Ganzen einfach einen weicheren Touch gibt. Das Ganze dürfte eben im, Moment, der ist nicht im Holz ausgebaut worden, obwohl der so ein bisschen so schmeckt, finde ich. Er wird wahrscheinlich relativ lange auf der Feinhefe gelegen haben. Das ist ja auch der aktuelle Jahrgang, was so ungewöhnlich ist. Also wir haben jetzt 2016 und wir trinken jetzt irgendwie 2013. Das heißt, er hat relativ lange auf der Feinhefe gelegen. Und wenn er dann ein BSA gemacht hat, dann würde das erklären. Also viel Hefe drin und eine Milchsäure statt einer Apfelsäure, dann hast du eben dieses weiche Mundgefühl.
Das ist witzig.
Das ist echt witzig.
Und ja, super schön cremig. Also frisch, gleichzeitig cremig. Ich finde, er hat irgendwie, er wirkt am Gaumen so, als hätte er einen Touch Holz, obwohl er wohl keins hat. Also es ist ist im irgendwie Beton oder Edelstahl ausgebaut, Beton, glaube ich.
Mhm.
Und das finde ich ganz, ganz nett. Also er hat so leicht exotische Aromen drin, finde ich. Sondern eine ganz leichte
Butter. Der Chat schmeckt das mehr auch übrigens. Sehr schön. Hier riecht man, einer aus dem Chat schreibt, hier riecht man imaginäre Holzfässer.
Ja, haha, siehst du? Ja, genau. Imaginäre Holzfässer, das ist auch schön.
Scheinholz.
Ja, genau, wie der Scheinriese.
Genau.
Ja. Ja, ich meine, das muss ich mal sagen, ja. Also es ist ein handgemachter, biologisch erzeugter Wein, ohne sozusagen viele Eingriffe. Also das sozusagen das Übliche, was wir ja in letzter Zeit eigentlich immer trinken, ja, spontan vergoren.
Hipsterwein,
ne? Hipsterwein, oder Oldschool, wie auch immer. Das Ganze lange auf der Hefe gelassen. Das heißt, man muss einfach immer auch sagen, wenn du sonst einen 2013er jetzt anbietest, ich glaube, er hat mittlerweile auch einen 2014er auf dem Markt, aber 2013er so lange liegen lässt, das ist ja alles gebundenes Kapital, ne? Also wenn du diesen Schritt machst und den Wein dann im Laden für 8,90 anbietest,
ja.
Das finde ich schon einfach klasse, ja.
Ja, ich verstehe ja sowieso nicht, wie die das machen.
Wein fürs Geld.
Ja. Ich kapiere das ja nicht. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man das für 8 € anbieten kann. Also tatsächlich, wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Zeit da drin steckt, ich verstehe das nicht. Also ich würde eigentlich erwarten, dass so eine Flasche Wein irgendwie 25 € kostet, mindestens.
Ja, es gibt ja auch viele, die so viel kosten. Und ich sag mal, wenn da jetzt draufstehen würde, Bourgogne, sagen wir mal Macon oder Chablis oder sowas, dann würde der halt auch, oder Sancerre, dann würde der das Doppelte kosten. Ja? Das Doppelte,
okay.
Auf jeden Fall. Also den würdest du, also ich sag mal, ein Sancerre auf dem Niveau oder ein Chablis auf dem Niveau oder auch ein Macon auf dem Niveau, den würdest du unter 16,90 die Flasche nicht kaufen können.
Okay.
Aber die haben halt den Namen. Und Valle de Capucha beziehungsweise eben Vigno Regional de Lisboa hat halt den Namen nicht. Ja?
Ja.
Sancerre kannst du durch die ganze Welt hinweg verkaufen, die haben nie ein Absatzproblem. Ja? Das ist eine relativ kleine Appellation,
ja.
Mit einem guten Namen. Und selbst der letzte Scheißdreck, der aus dieser Appellation kommt, den kannst du bei großen Anbietern immer noch für 12-13 € verscherbeln. Ja? Die kosten da immer noch 12-13 € die Flaschen, auch wenn sie nichts wert sind. Ja. Und von quasi toten Weinbergen kommen und
Das heißt, eigentlich sollte ich mir diesen Fossil in den Keller legen und nicht den ganzen anderen Kram.
Ja,
oder es ist halt hält der nicht lang genug?
Doch, glaube ich schon. Also der wird sich noch ein paar Jahre weiterentwickeln. Ja.
Mhm.
Wir können auch sozusagen ins zweite Glas mal den Gouveo tun. Also Gouveo. Im Spanischen heißt der Godello. Die gleiche Rebsorte.
Mhm.
Ich muss mal gerade ausspülen. Hat so ein gewisses Revival erlebt. Also es gab irgendwie in den 70er Jahren, habe ich nochmal nachgelesen, gab es von Godello oder eben Gouveo in Spanien noch 600 Stöcke.
Ja. Wie viel Liter kriegt man von einem Stock?
Also quasi ausgestorben. Oh, ja. Einen.
Okay.
Ja, also 600 Flaschen Wein konnte man noch machen mit Godello in Spanien.
Mhm.
Und das hat sich wieder so ein bisschen auf, ich glaube, etwa 600 Hektar sogar ausgeweitet. Ist vielleicht die Weißwein-Rebsorte in Spanien, die in den letzten Jahren am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat.
Mhm.
So ein Shootingstar eigentlich unter den Weinen. Kommt eben auch aus der sozusagen der spanischen Atlantikküste, also Galizien, so die Ecke. Also sozusagen das, was oberhalb von Portugal liegt. Ne? Und dann gibt's diese Rebsorte eben auch im Norden von Portugal so ein bisschen. Da heißt sie dann blöderweise Verdejo, weil Verdejo ist wiederum eine Rebsorte, die es auch auf Madeira gibt.
Heißt aber das nicht Verdejo eigentlich?
Nee, Verdejo ist wieder eine andere Rebsorte.
Ach Gott.
Als Verdejo.
Ja, okay.
Und Verdejo ist aber der im Norden, der eigentlich Godello ist. ist was völlig anderes als der Verdejo auf Madeira. Genau.
Ich bin wieder hier. Ja. Also genau. der ist jetzt so. Aber wirklich, also dieser Valle da Capucha.
Nee, ja, ist alles Valle da Capucha.
Govejo. Genau, da steht's, Govejo.
Genau.
Der ist toll.
So, der ist jetzt auch bei, ich sehe es gerade, bei Gutswein ist er jetzt ausverkauft. Wir haben ihn auf Null gekriegt. Na, hier
toll.
Mit der Sendung.
Mist.
Und ja, das finde ich schon sehr stark hier, ne, im Glas. Also das ist nochmal eine Schippe drauf, ist ja auch ein anderer Stil.
Mhm.
Aber es ist, finde ich, sehr, sehr schöner Wein.
Ja.
Also der hat mir auch von vornherein extrem gut gefallen, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Das Problem ist ja, wenn so Sachen geil sind, dann bestelle ich mir die ja immer und dann schreibe ich erst, dass ich die geil finde. Hat der denn schon ausverkauft? Das ist doch Dreck.
Was soll denn das? Vielleicht kriegt er ja den Nachfolgejahrgang. Also ja. Das hier ist, finde ich, auf, also das ist wirklich toll. Also
super.
Also der setzt in allem nochmal eins drauf. Der ist, also da ist so dieses kalkig Kühle nicht so im Vordergrund wie bei dem anderen. Also der hier ist von vornherein so ein bisschen fülliger, ne?
Mhm.
Trotzdem hat er was von diesem Kalkigen. Und er ist auch so ein bisschen so ausgebaut, dass er diesen eben auch so ein bisschen diese Feuerstein-Aromatik bekommt, finde ich.
Super.
Ja.
Also ich habe ja keine Ahnung von Portugal, ich habe ja eh keine Ahnung, aber man verbindet ja doch mit bestimmten Regionen oder bestimmten Ländern bestimmte Weinarten und ich finde, der schmeckt nicht nach einem portugiesischen oder südeuropäischen Wein. Also den würde ich höchstens Frankreich, also nördliches Frankreich, das würde ich gerade noch erwarten, aber eigentlich schmeckt der, ich finde, der schmeckt deutsch.
Du findest,
das wird jetzt dem Portugiesen, wenn du mir jetzt so Weine hinstellen würdest, ich bin, was das angeht, schlicht, du weißt. Wenn du mir jetzt so Weine hinstellen würdest und sagen würdest, was glaubst du, aus was für einem Land kommt der?
Ja.
Bei dem Govejo würde ich sagen, der kommt aus Deutschland.
Aber warum? Erzähl mal, woran erinnert er? Du musst ja irgendeine Assoziation dazu haben.
Ich musste gerade niesen, jetzt rieche ich kaum noch was. Ja. Na, der erinnert mich an irgendwas, ja, ich will immer Riesling sagen, aber ist halt so billig. So ein Basaltboden vom Mittelrhein oder irgendwie sowas. Und der hat auch so eine, also ich erwarte von Spanien, Portugal, erwarte ich so eine Üppigkeit, so ein Bombast. Ich habe irgendwann mal, gesagt, so spanische Weine, die kommen rein, springen auf den Tisch und tanzen da laut rum. So, weißt du, das hätte ich jetzt auch erwartet. Also wenn ich Portugal höre, dann assoziiere ich halt als erstes Spanien und dann so eine Üppigkeit, so einen Bombast und so. Und das ist so feiner, ja,
das ist,
irgendwie.
Das ist witzig. So, dann hast du, dann werden wir in Zukunft mehr Portugal und Spanien trinken.
Also,
also was Weißwein angeht, da kennst du ja wahrscheinlich aus Spanien.
Naja.
Eben diesen Verdejo, aber der ist ja stilistisch so ein bisschen so wie Sauvignon Blanc, so, ne?
Mhm.
Also wie so einfache, so typische, aktuell in Mode seiende Sauvignon Blancs, irgendwie so grün, so ein bisschen grün-grasig, so ein bisschen exotische Frucht hinten raus, auch so ein bisschen so erfrischend bitter und gut ist. Ne?
Dann kenne ich aus der Rueda oder aus dem Rueda.
Ja, das ist Rueda,
genau. Ach, das ist Rueda. Das kenne ich halt, ja.
Also wir machen auch noch Sauvignon Blanc da, aber vor allen Dingen eben diesen Verdejo. Mhm. Ja. Dann gibt's Rías Baixas.
Ja, genau, hatte ich auch schon mal.
Mhm. Ja, genau. Das ist so ein bisschen, tatsächlich dachte man lange, dass dieser Albarinho dort irgendwas mit Riesling zu tun hat, weil er sich auch ein bisschen so verhält. Deswegen heißt er auch so, also Albarinho heißt übersetzt so viel wie die Weiße vom Rhein, ist aber wohl überhaupt nicht mit Riesling verwandt, aber er hat so ein bisschen was davon, also und die gleiche Rebsorte, die gibt's halt auch im Vinho Verde, da kommen wir dann in der nächsten Sendung wieder drauf. Aber das sind eigentlich schon die beiden wichtigsten.
Nachricht aus dem Chat. Die Portugiesen sind nicht laut wie die Spanier oder Italiener, sondern sehr nett und ruhig.
Ja. Ja, aber die Spanier und die Italiener sind halt auch nicht laut, sondern es gibt halt Moden.
Also die hier in Berlin in der S-Bahn sind, halt, schon.
Also, bitte?
Die hier in Berlin in der S-Bahn sind, die sind schon laut. Also, huiuiui.
Aber ach so, vom Typ, also die Menschen, okay.
Nein, es ging schon um Weine.
Ja, ja, nee, vielleicht ging es ja auch um Typen, um Charaktere, das kann natürlich schon sein. Ich finde, das hat auch was miteinander zu tun durchaus, aber wie auch immer. Also die, also dann hast du halt in Portugal hast du halt an Weißwein vor allen Dingen Vinho Verde. Und das ist halt ein was wir unter Vinho Verde kennen, ist halt ein leichter Sommerwein, der so ein bisschen Restsüße hat und ein bisschen Mousseux. Also nicht sprudelrichtig, aber halt so ein bisschen, da ist halt so ein bisschen CO2 mit drin, ne? So. Genau. Genau. Und das verkaufen die ja wie Hulle. Davon werden halt Millionen Liter produziert und das ist auch alles gut gemacht. Aber es ist halt einfach nur ein leichter Sommerwein, ne? Dann gibt's in Portugal den Mateus Rosé. Damit haben die ja die ganze Welt überflutet sozusagen, diese Boxbeutelflasche mit so einem relativ süßen Rosé.
Ja, ist auch unendlich viel Fernsehwerbung damals, ne?
Ja, genau. Und das wird bis heute verkauft wie blöd, ne? Und das hat Zograppe, das ist der Hersteller, irgendwie zu einem der größten Weinhersteller der Welt gemacht, glaube ich, mittlerweile. Also die haben halt auch viel, dieser 280.000 Hektar ist auch viel unter dem Zograppe-Label. Gut, und dann hast du halt Portwein und Madeira als aufgesprittete Weine, also das stand halt lange Zeit sozusagen ausschließlich für Portugals Weine, diese vier Typen, also Mateus Rosé, Vinho Verde und Port und Madeira.
Aha.
Ja. Und alles andere war eigentlich total unbekannt. Und Weißwein aus Portugal war, also abgesehen von Vinho Verde, halt auch total unbekannt. Und das kommt halt jetzt so langsam durch so Sendungen wie unsere.
Genau.
Nein, aber
wir helfen so Portugal. Langsam
kommen halt andere Weinregionen, Alentejo, Douro und eben so Einzelkämpfer wie er hier und zeigen halt, was für ein Potenzial in diesem Weinland halt steckt. Ne? Und das habe ich jetzt im Vinho Verde eben auch erlebt, weil viele Vinho Verde Winzer eben auch was völlig anderes mit dem machen, was sie da zur Verfügung haben, ne? Eben als eben nur so ein leichtes Sommerweinchen.
Ja.
Ja. Genau. Und das hier ist schon sehr stark, finde ich.
Ah, es gibt übrigens einen 2015er davon. Valle da Capucha, Gouveio Branco VR Lisboa.
Okay.
Ja.
Siehst du mal.
Ja.
Und von dem Fossil?
Das habe ich nicht nachgeguckt. Da guck muss ich jetzt, wie geht denn das hier? Erzähl du mal was, ich komme mit der Webseite nicht.
Auf welcher Website bist du denn?
Gutsweine.
Ach so. Wie, die haben 2015 davon, vom Cuveo. Ah ja, okay, das ist der Nachfolgejahrgang. Dann hat es 2014 vielleicht gar nicht gegeben, wer weiß. Ah, nee, ich bin auf der Seite noch drauf. Die haben vom Fossil ist der aktuelle Jahrgang 2013, aber ich habe irgendwo schon mal gesehen, dass es auch schon 2014 gibt.
Podcast schnürt Weinhilfspaket für Portugal. Der Chat hat Spaß, ja. Das freut mich.
Das ist gut, ja.
Könnte jemand noch mal erklären, was Autochton heißt?
Ja, eine autochthone Rebsorte ist eine Rebsorte, die nur in einem bestimmten sozusagen Ursprungsgebiet vorkommt. Ja, also es gibt, also eigentlich, man geht davon aus zum Beispiel, dass, was ist denn jetzt ein gutes Beispiel? Sangiovese zum Beispiel.
Okay.
Sangiovese ist sozusagen die autochthone Rebsorte wahrscheinlich der Toskana, ne? Und sie kommt vor allem in der Toskana eben und in umliegenden Landschaften vor. Ja. Ne? Und es ist also sozusagen das Gegenteil von einer autochthonen Rebsorte wäre jetzt eine internationale Rebsorte wie Chardonnay, Cabernet, Merlot oder sowas, wo man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, wo die ursprünglich herkommt. Und sowieso schon auf der ganzen Welt verteilt ist. Ja. Insgesamt ist die Sache allerdings viel, viel komplexer, weil man sowieso selten weiß, wo Rebsorten eigentlich wirklich herkommen.
Lässt sich das nicht irgendwie über DNA-Analyse feststellen?
Doch, lässt sich viel über DNA. Es ließ sich zum Beispiel feststellen, dass eben diese Alvarinho nicht vom Riesling kommt oder kein Riesling, keine Abart sozusagen vom Riesling ist, auch keine Kreuzung mit dem Riesling. Das konnte man feststellen. Ich habe gestern irgendwie von Ampelographen gehört, dass sie eine Mischung ist von einer spanischen Rebsorte und von Grossmanseng. Und Grossmanseng ist eine Rebsorte, die im Jurançon, also im Südwesten Frankreichs vorkommt.
So, klingt ein bisschen Kölsch. Grossmanseng.
Ja, Manseng.
Ja, da trinken wir
doch mal ein Fläschchen von dem Grossmanseng dahinter.
Dem Grossmanseng-Wing.
Ja.
Ja.
Ja, aber also zum einen steht schon mal fest, also die sozusagen die Handelswege und die Pilgerwege vor allen Dingen. Auf den Pilgerwegen ist ganz viel passiert. Also da haben ganz viele Pilger, Mönche und so weiter haben Reben durch die Gegend geschleppt, ja, irgendwo wieder angepflanzt, und dann gab es auch natürliche Kreuzungen, es gab auch gewollte Kreuzungen, wo eben neue Rebsorten entstanden sind, wo die ganz alten Rebsorten herkommen. Darüber streitet sich die Wissenschaft. Also es gibt mit Sicherheit so in Mitteleuropa mit die ältesten Rebsorten kommen so aus dem Jura und aus dem Wallis, also aus der Schweiz. Und dann um das Schwarz- und Mittelmeer herum, also in der Türkei zum Beispiel, geht man davon aus, dass es noch mindestens 1000 Rebsorten gibt, die noch nicht mal einen Namen haben. Oh. Ja, aber die es da einfach gibt, also die auch nicht wirtschaftlich angebaut werden, aber die da irgendwie noch rumstehen, also teilweise auch wild noch rumstehen. In Georgien geht man auch davon aus, dass es so um die 500 bis 600 verschiedene Rebsorten gibt in Georgien. Georgien ist ein kleines Land.
Ja.
Und im Zweifel, also möglicherweise kommen die ursprünglichen Rebsorten vielleicht sogar aus Asien, ja, aus dem chinesischen Bereich. Das ist aber nur Spekulation. Aber es ist halt irgendwie eine jahrtausendealte Geschichte. Und wenn ich den Andreas Jung, das ist dieser Ampelograph, höre, der vertieft sich so ein bisschen in die Sprachstämme der Rebsorten.
Ja.
Also und der hat halt die Theorie, dass viele der Namen, also gerade auch der alten Namen, viel auch mit alten Stämmen aus Europa, Vorderasien und so weiter zu tun haben. Mhm. Ja. Und sich daraus ein bisschen ableiten lässt, wo die Rebsorten vielleicht eigentlich herkommen. Und er geht zum Beispiel davon aus, dass diese ganzen typisch französischen Rebsorten wie Merlot und Cabernet und so weiter, dass die eigentlich alle gar nicht aus Frankreich kommen, sondern irgendwann eher aus diesem vorderasiatischen oder Schwarzmeerbereich gekommen sind. Ja, also da ist noch viel Spekulation. Ja.
Der Chat wüsste gerne, wie lange kann man das Zeug eigentlich einlagern? Also beispielsweise den weißt schon.
Doveo.
Ja, ich hätte was essen Doveo sollen vorher und mehr ausspucken, merke ich gerade.
X. Also, ich würde den 2013er, würde ich jetzt mal behaupten, dass du den schön noch 5 Jahre weglegen kannst.
Oho.
Ja, würde ich schon sagen. Also, ich würde das jetzt mal festmachen an diesem schönen Säuregerüst, was er hat. Und dem relativ langen Hefelager, was jetzt hier diese Weißweine haben. Bei dem Roten zum Beispiel würde ich sagen, das ist kein Wein für die Ewigkeit. Das ist eher ein einfacher, aber schöner, würziger Landwein sozusagen, der jetzt auch getrunken werden darf. Aber bei Fossil und Goveo, wenn man diese sozusagen die Entwicklung der Weine mag, also in diesen Altweinbereich sozusagen, dann haben die bestimmt noch 5 Jahre.
Ah ja.
Ja, würde ich sagen. Aber tendenziell würde ich auch bei beiden sagen, dass sie jetzt und nächstes und übernächstes Jahr wahrscheinlich eigentlich vom Stil her am meisten Spaß machen.
Ich habe gerade nochmal den Roten probiert, meiner ist kaputt. Da ist, da stimmt was nicht.
Okay.
Naja, egal, kommt trotzdem in den Kühlschrank, morgen gucke ich nochmal rein oder Sonntag oder irgendwie sowas.
Ja, aber wenn er jetzt quasi nicht mit Genuss trinkbar ist, jetzt um 9:30 dann.
Naja, ist ein komisch, ich erinnere an den Valtosca, den wir mal auf hatten, vor 12 Jahren war das. Ja, vor 12 Jahren.
Jetzt noch Ostern. Gut.
Nee, aber den haben wir aufgemacht und der war richtig scheiße. Und dann sind wir eine Currywurst essen gefahren, vom Westend nach Kreuzberg und zurück. Und dann haben wir gesagt, naja, probieren wir den Wein nochmal, jetzt ist er ja offen. Und da war er super. Der hat halt einfach 3 Stunden
das in der Karaffe gebraucht. Das war der Abend, wo ich am nächsten Morgen den Flieger nicht bekommen
habe. Nee, wo du da warst, als meine damalige Freundin mich verlassen hatte.
Ah. Ja.
Das über Ostern war das irgendwie, das war glaube ich sogar eine ganze Woche oder so ähnlich, weiß gar nicht.
Ja. Ein paar Tage jedenfalls, ja.
Ja, da war das.
Ja.
Wo ich den Liebeskummer weggesoffen habe. Seitdem trinke ich. Die Frauen sind schuld. Danke, Mädels. Der Fossil ist aber auch, also wenn man den Fossil gegen den
Fossil ist super.
Gegen den Goveo trinkt, der hat was.
Und ja, der ist halt geradliniger, der ist kühler, der ist präziser eigentlich in seiner Aromatik. Der hat mehr Stein drin sozusagen. Der ist so ein bisschen erdverbundener und der Goveo, der ist einfach, das ist so ein bisschen hedonistischer, ne? Der hat von allem so ein, der ist üppiger, ne? So ein bisschen barocker. Der hat mehr gelbe Frucht, der hat mehr, der hat noch mehr Weichheit darunter, ne? Das, der ist füllig, aber der hat halt trotzdem so eine Säure, die den trägt und die den sozusagen so ein bisschen einbindet, ne? Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also, das ist gut gemacht.
Mhm. Kannst nicht meckern.
Ja. Ja, das ist ein schönes Land.
Ich würde mich nicht entscheiden können, fällt mir gerade auf. Wenn ich mich entscheiden müsste, das würde mir sehr schwer fallen.
Mhm.
Ja.
Konnte ich gut verstehen,
wie mir Fossil, den Fossil würde ich eher für, sagen wir mal, den Fossil für, wenn es warm draußen ist und den Goveo, ich werde es mir nie, Goveo, für wenn es ein bisschen frischer wird.
Mhm. Also, es ist eher, also ich finde jetzt so für diese Jahreszeit ist der Goveo irgendwie nett, ne?
Ja.
Also weil er einfach so ein bisschen molliger ist. Ja, aber wenn du jetzt natürlich irgendwie den Wein auch noch zum Essen reichst, dann ist der Fossil natürlich eher derjenige, der zu einer Meeresfrüchteküche passt.
Ja.
Also Meeresfrüchte bei Fossil und eher, ich sag mal, ein etwas also ein Fisch mit einer weißen Soße, mit einer buttrigeren Soße oder so, also mit einer übrigeren Soße auch, dann passt der Goveo eigentlich besser.
Mhm. Mein Gott, da sind wir jetzt schon fertig.
Da sind wir jetzt eigentlich schon fertig.
Ist ja furchtbar.
Das stimmt.
Ja, dann tue ich das mal in den Kühlschrank. Ich
nehme gerade noch mal den roten ein.
Ja, guck mal, wie der bei dir geworden ist. Bei mir leider nichts.
Genau, ich kann noch ankündigen für diejenigen, die nicht allzu weit von Hamburg entfernt sind.
Oh ja, da gibt es eine schöne Veranstaltung, ne?
Genau, am Mittwoch, den 9. November mit Julia Bertram und Benedikt Baltes eine Veranstaltung mache.
Wunderbare Leute.
Mhm.
Wann?
Genau, ich habe es selber bei mir im Blog als das Traumpaar des deutschen Spätburgunders
bezeichnet. Ah,
am 9. November.
9. November, das ist Mittwoch. Das fand ich
sehr nett, weil, ja, genau. Ist mitten in der Woche. Der Benedikt hat an dem Tag sogar Geburtstag. Der wird dann 32 Jahre alt. Und die beiden sind ja tatsächlich, also Julia Bertram macht nur Spätburgunder und ein bisschen Frühburgunder, was aber eben auch Burgunder ist. Also sie macht nur Pinot und der Benedikt Baltes ist ja auf dem Weg dahin, nur noch Pinot zu machen, weil er irgendwie in seinem Weingut auch noch andere Rebsorten hatte, aber er hat halt sehr schnell den Entschluss gefasst, ich mache nur Pinot.
Mhm.
Und deswegen irgendwie das Traumpaar des deutschen Spätburgunders, weil ich finde die beiden so toll, weil die sind noch super jung, die haben irgendwie so früh angefangen, so ihren Weg zu gehen und so sehr klar eine Stilistik herauszuarbeiten und ich freue mich total auf den Abend, das wird bestimmt sehr nett.
Ja. Ja, wenn ich am nächsten Tag nicht früh einen Termin hätte, verdammt. Warum fährt die Bahn eigentlich nicht nachts? Warum gibt's nicht irgendwie nachts jede Stunde einen Zug überall hin? Oder gibt's das noch nicht? Ich hab's wieder nicht gesehen.
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Das wäre halt schön, dass man irgendwie auf so eine Veranstaltung geht und dann irgendwie nachts um 12 oder so nochmal in den Zug steigt und nach Hause fährt. Aber nee.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wann der letzte Zug fährt von Hamburg
nach. Ich auch nicht. Ich guck mal. Aus dem Chat noch ein Podcast-Vorschlag. Weine aus Osteuropa.
Siehst du, das ist gerade, das war eigentlich das, was ich am Anfang noch erzählen wollte, aber dann dachte ich, das erzählst du jetzt nicht mehr, weil irgendwie die Leute ja auch was trinken wollen. Ich habe in der Woche, in der ich in Frankfurt war, wegen Neuseeland, am Ende der Woche, am Sonntag, also im vorletzten Sonntag, habe ich eine Veranstaltung für die Taz hier in Hamburg gemacht. Ja. Die machen so alle paar Monate, machen die einen sogenannten Salon. Das ist eigentlich so ein politischer Salon, also wo es verschiedene Themen gibt, also verschiedene Veranstaltungen zu einem politischen Thema. Und das war jetzt der 100. Taz-Salon und der war ein bisschen größer. Und die hatten mich gefragt, ob ich nicht im Rahmen dieser Thematik sozusagen Fremdsein eine Weinveranstaltung machen könnte. Und da habe ich natürlich gerne gemacht. Und da habe ich eine Weinveranstaltung zu Weinen aus Osteuropa, also dem Balkan, dem Mittelmeer und dem Schwarzmeer gemacht. Also
da kenne ich ja nichts. Das einzige Mal, dass ich bewusst und willentlich Wein aus Osteuropa getrunken habe, war ein bulgarischer Rosé.
Okay.
Den ich über, also eine Freundin von mir ist halb Bulgarin und die hatte irgendwie, da gab es auch irgendwie so eine Veranstaltung, da gab es eben auch bulgarischen Wein. Und den Rosé fand ich so geil, dass ich mir da ein paar Flaschen von mitgenommen hatte. Das war eine Vernissage sogar, nicht mal eine Veranstaltung. Aber der war auch lecker, der war auch nach einem Jahr kaputt. Ja, aber mehr weiß ich nicht über Osteuropa.
Ja, das ist, also das ist spannend. Also es ist, das ist deswegen spannend, weil man an so einem Abend tatsächlich mal zurückgehen kann zu den Ursprüngen eigentlich des Weinbaus. Also jetzt nicht unbedingt, noch nicht unbedingt in Kroatien, aber auch da ist es schon so, dass die mit, also ich sag mal, dass diese ganze Hipster-Naturwein, also wenn man es Hipster bezeichnen will, aber diese ganze Naturwein-Geschichte, ja, die jetzt seit ein paar Jahren wieder aufkommt, die Arbeit mit Amphoren, die hat eben ganz viel zu tun mit dem osteuropäischen Weinbau.
Ja.
Das hat die Georgier, also es gibt Georgier, die haben nie aufgehört, mit Amphoren Wein zu machen. Die haben irgendwann vor 5000 Jahren damit angefangen, ja, oder vor 3000, aber wahrscheinlich vor 5000. Und bis heute wird in Georgien Wein in mannsgroße Tonamphoren gepackt, sogenannte Quevris, die werden im Boden vergraben, weil es da schön kühl ist. Ja, da wird einfach, die Trauben werden da reingepackt, ja, die gären dann, die bleiben mit ihren Traubenhäuten in diesen sozusagen von innen mit Wachs versiegelten Tonamphoren, die werden oben verschlossen. Und dann werden die irgendwann im Frühjahr, wird der Wein da wieder rausgeholt, ja. Und dann hast du einen trüben, also der wird dann natürlich von allen Partikeln befreit, aber du hast dann trotzdem einen trüben, sehr speziellen Wein. Aber dieser, genauso wird seit tausenden von Jahren dort Wein gemacht. Und das haben eben in der letzten Zeit viele aufgegriffen und arbeiten eben damit.
Ja.
Das muss man nicht machen, aber das kann man machen, weil es eben einen ganz bestimmten Weintypus.
Ja, das einmal das. Also es gibt einen ganz bestimmten, es gibt einen ganz bestimmten Weintypus und es ist natürlich auch dann wieder so ein regionales Alleinstellungsmerkmal, das sich besser vermarkten lässt. Hier, wir machen das seit 5000 Jahren. Also es ist halt Win-Win im Grunde. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht mal kritisch gemeint, sondern
witzigerweise ist es halt ein. Die haben das gar nicht vermarktet. Das war ein Amerikaner. Also eigentlich ein Künstler, also ein amerikanischer Künstler und Sozialist, der irgendwie über Moskau, wo er irgendwie so ein bisschen Kunst studiert hat, wenn ich das richtig habe, nach Georgien gekommen ist vor ein paar Jahren, also vor 15 Jahren oder so, und so begeistert war von der Weinkultur, dass er angefangen hat, mit einem Georgier zusammen ein Weingut zu gründen. Und dann ist irgendein Schwede dazugekommen irgendwann und hat da ein bisschen Geld reingeschossen. Und das waren eigentlich die ersten, die diese Art von Weinmachen international vermarktet haben. Das Weingut heißt Pheasant's Tears, also das Tier des
Fasans.
Genau, das Tier des Fasans. Die jetzt habe ich den Faden verloren. Also die Träne des Fasans. Und das waren die ersten, die sozusagen nach außen gebracht haben, also international bekannt gemacht haben, welche Art von Wein da überhaupt gemacht wird, ja. Aber die haben da, die Georgier selber haben das nicht vermarktet eigentlich.
Ja.
Ja. Und also ich habe bei der Veranstaltung angefangen mit einem Schaumwein aus Istrien, also Kroatien, also nicht weit entfernt von Italien, ja. Der
gibt es überhaupt hinreichend Händler, um sich mit osteuropäischen Weinen so einzudecken, so dass man dann hinterher tatsächlich auch solche Veranstaltungen darüber machen kann und so?
Ja, gibt's. Also ich habe den Schaumwein hatte ich jetzt von der Weinhalle. Also das ist ein bekannter Weinmacher, Giorgio Clay, der hat sich einen sehr guten Namen erarbeitet, weil er eben auch der hat lange in Italien gearbeitet. Sein Vater hatte ein Restaurant in Trient, glaube ich. Nee, Triest. Und er war da Sommelier und der war gut vernetzt und ist dann irgendwann zurück in die Heimat, also Istrien, und hat dann angefangen, da Wein zu machen. Und das macht es natürlich ein bisschen einfacher, wenn du schon sozusagen so ein Sommelier-Netzwerk hast und den Leuten Wein schickst und ja, dann geht das irgendwie los, ne? So. Und der macht halt, der gehörte zu den ersten, die diese Maischevergärung wieder bekannt gemacht haben, ne? Was wir im letzten Podcast hatten, also ne, Weißwein behandelt wie Rotwein, ja, ne? Auf der Maische vergoren und so Traubenhäute, Gerbstoffe, so. Und also der ist halt bei einem guten Weinhändler hier in Deutschland. Und dann gibt es zum Beispiel Pheasantiers und andere, die sind bei Lobenberg in Bremen, auch ein guter Weinhändler mit einem sehr, sehr großen Angebot. Da kriegst du ungewöhnliche Weine aus Bulgarien zum Beispiel. Ich hatte einen bulgarischen Wein dabei, wo du es angesprochen hast, ein griechischer. Ich hab einfach mal tatsächlich einen guten Rezina genommen, ja. Also ein Wein mit Harz, ne, mit Kiefernharz versetzt, auch um mal zu sagen, wie warum das eigentlich so ist, ja, warum hast du einen Wein mit Harz, ne? Ja. Das hat natürlich auch traditionelle Gründe, ne? Der hat verschiedene Weine aus Osteuropa. Dann gibt es einen Versender, der Weine aus Moldau hier in Deutschland vertreibt. Aha. Was natürlich echt ein schwieriges Geschäft ist, ja. Moldau hat, glaube ich, also es ist ein kleines Land, ja, das liegt oberhalb von Rumänien, da wird auch Rumänisch gesprochen. Das Land ist so groß wie Baden-Württemberg und hat die dreifache Fläche Wein wie Deutschland.
Oh.
Die dreifache Fläche.
Die wohnen praktisch unter Reben.
Ja, weil die Russen, also die Russen während der Zeit der Sowjetunion gesagt haben, okay, für den Weinbau der russischen Föderation ist in Zukunft Moldawien verantwortlich. Aha. Ja, das haben die so in den 30er Jahren gesagt. Also der Weinbau ist natürlich schon alt, genau, schon alt, aber eben auch schon, keine Ahnung, 2000 Jahre alt. Aber seit den 1930er Jahren hat man gesagt, okay, wir pflanzen jetzt hier 300.000 Hektar. Ja, und seitdem haben die irgendwie scheiß 300.000 Hektar und müssen gucken, dass sie irgendwie loswerden. Das heißt, das ist ja, Moldawien liegt im Prinzip zwischen der Krim und Rumänien. Das heißt, die haben ganz viel für den Krim-Sekt gemacht, ne?
Ja.
Und heutzutage müssen sie halt gucken, wie sie es irgendwie verkauft kriegen, das Zeug. Und da gibt's eben auch junge Weinmacher, die irgendwie schauen, dass sie irgendwie ihre Sachen vermarktet kriegen. Also so, dann gibt's einen Importeur hier in Deutschland, der nur serbische Weine vertreibt. Und das war auch hochspannend. Also die machen tolle Sachen in Serbien und so weiter und so fort. Ja. Also, das ist schön, weil das ist so ein, also wenn du über Osteuropa und also Mittelmeer, Schwarzmeer sprichst, dann ist es Kulturgeschichte, ne? Hm. Das ist die Kulturgeschichte des Weins, weil da kommt sozusagen zumindest unser europäischer Weinbau hat da seine Wurzeln, ja? Wenn du bei Homer guckst, also wo das Zeug herkommt, womit die den Zyklopen irgendwie betrunken gemacht haben, das war halt Thrakien. Und Thrakien ist heutzutage Türkei, also sozusagen da, wo Bulgarien, Griechenland und Türkei zusammenkommen.
Ja? Ich habe den Eindruck, als sollten wir vielleicht 2017 die ein oder andere Sendung über Osteuropa machen.
Ja. Genau, wenn du dich mal besser in Portugal und Spanien auskennst, genau, dann machen wir weiter mit Osteuropa.
Erst saufen wir Portugal, ja, dann Osteuropa. Genau. Ja, dann würde ich sagen, während der Zyklop genau, zum Auge,
Augenarzt geht.
Ja, was?
Wir haben schon einen Termin für die nächste Sendung.
Oh, stimmt. Wann war denn das?
Und zwar, ich gucke jetzt mal gerade nach, und wir haben auch schon, ich weiß auch schon, welche Weine es geben wird. Hm. Das wird wieder ein Portugal-Paket sein. Allerdings Also der Termin ist am 23. November.
Nee, da kann ich nicht.
Nee, da hast du schon einen Termin um 8:30, ne?
Ja, ist doof jetzt. Also das ist jetzt echt doof. Ja, steht hier, 23.
Genau, 23. November, 20.30 Uhr, also wieder Mittwoch. Und wir haben drei Weine von Wein am Limit. Das ist der Weinhandel von Hendrik Thoma hier aus Hamburg.
Ja.
Und wir machen wir sprechen über drei portugiesische Weine mit einem totalen Ausnahmewein, den es bis vor ein paar Jahren nur in einem Hotel in Portugal gab und mittlerweile eben auch bei wenigen ausgesuchten Händlern.
Oh.
Das Paket wird dann ein bisschen teurer, aber es werden drei total schöne Weine sein.
Ich bin gespannt.
Ja, genau, das kommt jetzt irgendwie die nächsten Tage in den bei mir ins dann aufs Blog.
Alles klar. Blog. So, dann bringe ich jetzt nochmal meinen schlappen alten Scherz. Während der Zyklop zum Augearzt geht, Zyklop.
Nee, Auge, der hatte ja nur eine. Mann. Scheiße. Ich hab's verkackt.
Wer hat hier getrunken, hä? So, das waren die okay. Weinflaschen für den Oktober 2000.
Wie geht das jetzt aus, verdammt?
Wie geht was aus? Das mit dem Zyklop?
Ja.
Nee, gar nicht, das ist der Witz. Ist,
ich weiß, es geht eine Frau beim Arzt.
Ja. Nee, ein Zyklop zum Augearzt. Kommt zum eine Frau beim Arzt, muss das heißen. Was ist Scheiße. Denn heute mit, du kannst ja nicht mal die schlechten alten Witze.
Verdammt.
Warum kommen eigentlich jetzt Männer nicht beim Arzt? Sie müssen, du bist ein Mann beim Arzt, sagt der Arzt, Sie müssen unbedingt aufhören zu onanieren, sagt der Mann. Wieso denn das? Sagt der Arzt, ja, weil ich Sie sonst nicht untersuchen kann. Ich habe noch mehr so eine miesen Dinger auf Lager, fällt mir gerade ein. Oh, nee. Komm, wir gehen nach Hause. Danke, Christoph.
Ja, tschüss, Holger.
Euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Danke, Chat. Danke. Danke, Mädels.